Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen und freue mich auch sehr, dass wir diese wunderbare Reihe zum Thema Abraham, Gott ist treu, ihr seht es an der Folie, heute beschließen können. Ich möchte mich auch noch mal kurz vorstellen, ich bin der Joni, bin ansonsten im Beruf Lehrer und dann bin ich sozusagen immer mit den Kindern beschäftigt und freue mich aber auch, dass ich predigen darf. Genau. Wir haben vor 2 Wochen gehört von Abraham und seinem Start. Er hat Gott geglaubt. Er hat sich entschieden, diesem Gott, dieser Stimme zu hören. Letzte Woche hat André uns darüber gesprochen oder uns gepredigt, dass Gott seine Versprechen hält. Es ging um die Geschichte von Isaak und wie der Sohn der Verheißung, also der, diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte, in Erfüllung gekommen ist und Abraham auch geprüft wurde, aber er ihm geglaubt hat, Gott geglaubt hat und das ihm zu Segen wurde. Und heute ist das Thema sozusagen das Wir sprechen sozusagen über das Ende des Lebens oder sozusagen in den letzten Teil von Abrahams Leben. Und das Thema, was ich heute gewählt habe, ist Jahwes souveräne Bundestreue. Oder, ihr kennt das vielleicht bei manchen Büchern, die haben so einen Übertitel und dann so oder und noch so einen zweiten. Und ich konnte mich auch nicht ganz entscheiden. Deswegen die zweite Variante wäre der Glaube Abrahams in Aktion. Für den Zusammenhang nochmal, wo sind wir jetzt überhaupt? Also ich hatte schon gesagt, Abraham ist am Ende seines Lebens. Er hatte bereits schon einige Sachen mit Gott erlebt. Gott hatte ihn schon sozusagen gefragt oder herausgefordert, das Kostbarste, was er von Gott empfangen hatte, nämlich seinen Sohn, ihm zu opfern. Und er hatte das auch getan, bis zu dem Punkt, wo Gott selbst eingegriffen hat und gesagt hat, ich versorge dich mit meinem Widder, den du opfern sollst. Dieser ganz besondere Moment, wo Gott sich zeigt als der Versorger. Was auch im letzten Kapitel, im 1. Mose 24 sind wir, im Kapitel 23 passiert ist, ist, dass Abraham seine Frau verloren hat. Also sie ist bereits gestorben und auch begraben. Abraham ist also sozusagen im Endstadium, oder nicht im Endstadium, aber sozusagen in der letzten Phase seines Lebens. Und es geht darum zu überlegen, was ist sozusagen mein Erbe? Oder im Englischen kennen wir auch den Begriff, was ist meine Legacy? Ja, was bleibt von dem, was ich mit Gott erlebt habe? Und im ersten Vers vom Kapitel 24 sehen wir auch, dass Abraham inzwischen sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. So, also ich denke, das ist eine ganz besondere Phase, aber vielleicht bist du auch heute, ja, also ich bin jetzt überhaupt nicht in dem Stadium, ja, also ich bin noch jung oder so. Aber ich denke, genauso kann auch diese Situation für dich sprechen. Was will er sicherstellen? Er, Abraham, hatte eine Verheißung bekommen. Und diese Verheißung war nicht nur für ihn, sondern die Verheißung war für seine Nachkommen und deren Nachkommen. Und das ist so, wie Gott ist. Gott ist nicht nur auf unser Leben begrenzt. Er will nicht nur uns segnen, damit es uns gut geht, sondern er segnet uns oder er gibt uns Verheißung, damit wir zum Segen werden. Das finde ich ganz besonders. Und Abraham, er handelt so, dass er diesen Segen haben will. Er will den nicht verlieren. Denn die Verheißung ist, dass Abraham ein Land bekommt. Und ein Land ist eine ziemlich große Sache. Das heißt, das werden Generationen von Generationen werden in diesem Land leben. Was war aber die Bedingung? Die Bedingung, die Gott gesagt hatte, ist, vermischt euch nicht mit den Völkern, die bereits dort wohnen. Also im jetzigen Land Israel, sozusagen in diesem Streifen an der Levante Küste, gab es eben Völker, die dort wohnten. Und Gott hatte gesagt, ich will dir dieses Land geben, aber achte darauf, dass deine Kinder sich nicht mit den Kanaanitern vermischen. Also sozusagen nicht Frauen von ihnen nehmen. Das heißt, Abraham geht bewusst vor und entscheidet sich für diesen Segen, der in der Verheißung liegt. Und was braucht es dafür? Er hat einen Sohn. Damit es Nachkommen gibt, braucht es, wen braucht es da? Eine Frau. Das heißt, Abraham überlegt taktisch, wer könnte denn eine Frau für meinen Sohn Isaak werden? Und damit er gemäß der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, das umsetzen kann, geht er keinen Kompromiss ein, sondern sagt, ich schicke meinen Diener in meine Verwandtschaft, also zurück, wo Abraham mal hergekommen ist, und dort soll er eine Braut finden, sozusagen eine Frau für den Isaak finden. Und ich finde das super cool, weil Abraham ja schon erlebt hat, dass Gott versorgt. Es ist genau 2, 3 Kapitel her, wo genau diese Situation war. Isaak lag auf dem Altar, Abraham hatte das Messer in der Hand und hatte wirklich sich entschieden, okay, ich gebe auch den Segen Gottes auf. Und in dem Moment hat Gott sich als der Versorger erwiesen. Das weiß Abraham und deswegen ist er ganz entschieden. Das heißt, die große Frage, die wir heute beschäftigen, ist, wie kommt jetzt die Frau von Isaak zu Isaak? Denn die wohnt ja völlig anders. Die ist viel, viel Kilometer weit weg. Und ich habe mir überlegt, wie wollen wir das Ganze angehen? Und ihr kennt ja, der ein oder andere kennt so Serien. Ja? Also wir sagen es alle nicht, aber wir gucken sie alle. Und eine gute Serie besteht aus verschiedenen Folgen. Ja, und jede Folge hat ein Thema und am Ende einen Cliffhanger. Und der Cliffhanger ist so gut gemacht, dass man natürlich doch wieder weiter drückt oder das Überspringen nicht wegklickt. Oder ihr kennt das. Das heißt, wir werden uns heute 3 Folgen und auch das Serienfinale anschauen und herausfinden, okay, wie kommt die Frau, die ja später Rebekka heißt, das wissen wir schon, zu Isaak. Und die erste Folge heißt deswegen, was, wenn die Frau nicht mitkommen will? Und da steigen wir direkt ein. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. 1. Mose 24. Wer ein Handy hat, kann sie auch aufschlagen oder anklicken. 1. Mose 24, Vers 1. Und da lesen wir: Abraham war inzwischen sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Sklaven, der seinen Besitz verwaltete: Schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit der kanaanitischen Frau verheiratest. Gehe stattdessen in meine Heimat zu meinem Verwandten und suche dort eine Frau für meinen Sohn Isaak. Der Verwalter wandte ein: Aber was ist, wenn die Frau nicht mit mir in dieses Land kommen will? Soll ich Isaak dann in deine Heimat zurückbringen, die du ja verlassen hast? Nein, warnte Abraham, bring meinen Sohn auf keinen Fall dorthin. Denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus meiner Heimat und aus meiner Verwandtschaft geholt. Und er hat mir einen Eid versprochen, dieses Land meinen Nachkommen zu geben. Er wird seinen Engel vor dir her schicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn sie jedoch nicht mit dir kommen will, bist du nicht mehr an diesen Eid gebunden, aber bringe meinen Sohn nicht dorthin zurück. Da schwor der Verwalter, die Anweisungen Abrahams auszuführen. Also, erste Folge: Abraham geht ganz bewusst aktiv vor. Und das ist auch schon der erste Punkt. In der ersten Folge sehen wir, Abraham wird aktiv. Er bleibt nicht passiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Er hat einen Segen, er weiß, dass Gott ihn mit einem Segen ausstatten will, aber er tut seinen Teil dazu. Und das ist, denke ich, ein wichtiges Prinzip, was wir brauchen. Was motiviert ihn überhaupt? Warum wird Abraham aktiv? Abraham motiviert, dass er die beste Handlung wählen will, damit Gottes Plan in der Zukunft umgesetzt werden kann. Er will, dass eben Isaak eine Frau aus seiner Verwandtschaft kriegt, damit die Verheißung passieren kann, damit der Segen fließen kann. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, in der Titel der Predigt stand ja Jahwes souveräne Bundestreue. Und Abraham, habe ich gerade gesagt, entscheidet sich bundestreu zu handeln. Was ist jetzt eigentlich Bundestreue? Das ist jetzt mal ein kleiner Einschub, den wir brauchen, um den Rest zu verstehen. Denn das Konzept der Bundestreue ist ein ganz, ganz besonderes. Das geht zurück auf das hebräische Wort Chesed. Und das hebräische Wort Chesed kennt ihr alle schon, ihr habt es nur noch nie gewusst. Denn es ist quasi Gottes Wesen. Ja? Es ist diese Verbindung aus Liebe, aber auch aus großzügiger Liebe und auch noch aus Beständigkeit, also sozusagen Treue. Ja? Es ist alles in einem Wort. Man könnte sagen, wenn jemand loyal sich jemandem verhält oder wenn jemand ein Versprechen hält. Ich fand es cool, heute im letzten Lied haben wir genau das besungen. Er hat sein Versprechen zu uns gehalten. Das heißt, Chesed ist eigentlich eine Eigenschaft Gottes. In Gott ist sie perfekt ausgefüllt. Denn sie wird auch motiviert durch tiefe persönliche Fürsorge. Chesed finden wir auch noch anders in der Bibel. Habe ich euch noch einen Bibelvers mitgebracht. Und zwar im 2. Mose 34 läuft quasi Gott in der Wolke vor Mose her, sozusagen mit dem Rücken zugewandt. Und dann ist sozusagen die Beschreibung Gottes. Wie ist eigentlich dieser Gott, der von sich aus sagt, ich bin der, ich bin? Welche Eigenschaften tun ihn ausdrücken oder wie kann man ihn beschreiben? Und das, was dann gesagt wird, ist barmherzig und gnädig, ist der Herr geduldig und von großer Gnade und Treue. Ihr könnt bei Gnade, manche Übersetzungen wählen da auch Güte. Und genau das ist dieses Wort Chesed. Also da, wo jemand nicht nur einfach jemandem etwas verspricht, sondern wirklich auch gemäß des Versprechens handelt. Das finde ich immer cool, weil im Hebräischen haben wir das oft drin, dass man nicht nur eine Motivation ausdrückt, sondern dass die Handlung, die motiviert wird, auch immer automatisch mit drin ist. Das heißt, Liebe ist eine Aktion oder Güte ist eine Tat am Ende vom Lied sozusagen. Und das ist das, was in Gott vollkommen ausgedrückt ist. Was motiviert jetzt Abraham genauso wie Gott, auch wirklich treu zu seinem Bund zu handeln? Und das ist was ganz Besonderes, was ich auch an Abraham sehr, sehr liebe. Er hatte ja eine Beziehung zu Gott. Er hatte eine tiefe Beziehung mit Gott. Und das war auch die Basis. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 23 steht auch, er wurde ein Freund Gottes genannt. Es gibt nicht viele Leute, die in der Bibel Freund Gottes genannt werden. Abraham ist so einer. Später werden wir auch lesen, dass der Diener, wenn er dann in Haran ist, werden wir dann gleich dazu kommen, dann wird auch der Diener sagen, der Gott meines Meisters Abraham. Und das drückt aus diese Nähe von Abraham zu seinem Gott. Das ist die Basis. Und was heißt das jetzt für uns? Also Abraham hat eine enge Beziehung zu Gott und er will diesen Segen, er will diesen Bund halten und bundestreu handeln. Und was tut er? Und ich denke, zwei Punkte können wir uns dort rausnehmen. Die Nummer eins ist, er wartet nicht passiv. Er weiß, dass der Segen nicht kommen wird, wenn Isaak eine Frau von vor Ort nimmt. Das weiß er. Und er wartet aber auch nicht, bis jemand aus der Verwandtschaft zufällig am Zelt vorbeiläuft in Israel und sich vielleicht vorstellt als mögliche Heiratspartner sozusagen, sondern er geht selber in Verantwortung. Er geht los. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das können wir uns mitnehmen für uns. Manchmal haben wir so Impulse, zum Beispiel auch, ich habe gedacht an die prophetische Woche, die wir hatten im Juni. Mai, Juni, da gab es so viele Impulse und ich habe mich selber erwischt dabei, stimmt, du hattest eigentlich ein Wort, habe ich schon was getan in der Richtung? Habe ich vielleicht schon mal gebetet, Gott, was soll ich tun? Oder bin ich vielleicht schon mal irgendeinen Schritt gegangen? Also ich glaube, wenn wir so mit Gott unterwegs sind, es ist total wichtig, dass wir Impulse von ihm bekommen, dass er uns ausrüstet und uns auch sozusagen diese Richtung gibt. Aber ich glaube, und das sehen wir in der Geschichte so schön, auch unser Mitgehen, unser gemeinsames sozusagen mit Gott unterwegs sein, das ist das, was den Segen auch mitbringt. Manche Leute sagen auch manchmal, ich weiß nicht, soll ich wirklich so leben, wie das da in der Bibel steht? Denn für mich gab es ja gar kein prophetisches Wort oder sowas. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, dass wir manchmal auf der anderen Seite vom Pferd kippen und sagen, wenn ich es nicht für mich persönlich gehört habe, dann werde ich es nicht tun. Ich glaube, Abraham ist uns auch ein Vorbild, einfach die Prinzipien, die es im Wort Gottes gibt, einfach zu nehmen und darin wirklich Segen zu sehen. So, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du hast ein Problem in deinem Leben und du merkst, ich komme hier nicht voran, dann bleibe erstmal bei dem, was dir gelehrt wurde. Bleibe erstmal bei den Prinzipien des Wortes Gottes, denn sie bringen langfristig immer Segen. Das habe ich immer so erlebt. Genau. Ein Beispiel, was wir hier ganz aktiv für uns nehmen können, ist zum Beispiel unser Bau. Hat Pia ja vorhin angesagt. Gott hat uns dieses Grundstück geschenkt. Und über so viele verschiedene Dinge hat er es gebracht. Es gab Eindrücke, das Graffiti, viel. Ihr kennt die Geschichten alle. Aber am Ende ist es dann unsere Aufgabe, am 27. September zum Gartenbaueinsatz zu gehen. Also es ist auch unser Teil, versteht ihr? Also es ist so dieser Zusammenhang. Das eine ist zu sehen, dass Gott etwas macht, dass Gott die Gemeinde baut. Auf der anderen Seite ist es dann auch zu sagen, okay, wann kann unser Hauskreis die Stühle stellen am Sonntag? Ich trage mich ein, damit Isa Bescheid weiß, zum Beispiel, ja? Genau, da nickt jemand. Genau, also so, das ist halt so cool, weil das Leben mit Gott ist, wir denken manchmal, ah, es muss so abgespaced sein und der Engel in der Tür, aber ich denke, vieles von dem, auch in der Nachfolge mit Jesus, ist meistens ganz viel normaler, als man denkt, aber in der Langfristigkeit bringt es ganz viel Segen. Genau. Der zweite Aspekt, den wir sehen neben dem passiven Warten, ist, Abraham macht keine Kompromisse. Ich denke, es wäre für Abraham sehr gemütlich gewesen, zu sagen, ich nehme einfach die Frau aus der Nachbarschaft für den Isaak und dann habe ich mein Problem gelöst. Es war wesentlich anstrengender für ihn, seinen Diener wegzuschicken. Vielleicht hat er ihn jeden Tag gebraucht, den Diener. Oder so etwas. Und das finde ich sehr interessant, weil der Schwur, das haben wir gerade gelesen, den der Diener bei Abraham leistet, der hat richtig ernste Worte drin. Also Abraham ist es wirklich wichtig. Und selbst, er hatte sogar eine Rückversicherung, selbst wenn er niemand findet, dann sagt nämlich der Diener, ja, soll ich dann Isaak nach Haran bringen? Und dann sagt Abraham, nein, bitte nicht, denn ich weiß, dass mein Gott mir eine Verheißung gegeben hat und daran will ich festhalten. Und das finde ich sehr vorbildlich. Oft ist es leicht, Gott zu folgen, wenn es uns gut geht oder wenn es leicht ist. Wenn wir unter Druck sind oder die Umstände schwierig sind, da ist es natürlich meistens leichter, Kompromisse zu machen. Und das geht mir ja ganz genauso. Und ich denke, auch diese Geschichte lädt uns dort ein, eben keine Kompromisse zu gehen, sondern wirklich darauf zu achten, okay, wo ist wirklich der volle Segen Gottes? Und wir haben heute Abend mal gefeiert. Also ich denke nicht, dass Sünde das Problem ist bei Gott. Also er wäscht uns rein. Wenn wir merken, wir haben Fehler gemacht, dann können wir zu ihm kommen und er hat Gnade für uns. Aber einfach so trotzdem immer mal zu prüfen und zu sagen, okay Gott, wo mache ich vielleicht Kompromisse? Wo bin ich vielleicht nur so halbherzig unterwegs? Genau. Ich habe auch überlegt, was kann vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben sein? Und da habe ich gemerkt, dass ich manchmal als Lehrer oder wenn man recht viel redet, sozusagen, manchmal dazu neigt, Sachen zu übertreiben. Und man übertreibt die Sachen und vielleicht will man irgendwie angesehen sein oder bewundert werden oder so. Also es gibt eigentlich ein schlechtes Motiv dahinter. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist es eine Art Unwahrheit zu sagen. Es ist eigentlich eine Art von Lüge. Und dann frage ich halt meine Freunde, mir auch zu sagen, ey, wenn ihr merkt, ich übertreibe was, dann spiegelt mir das und sagt mir das, denn ich will wirklich wahrhaftig sein in dem, was ich sage. Und meistens braucht es ja die Übertreibung gar nicht. Genau, und so ist es, denke ich, wie Gott uns einfach immer wieder verändert und immer wieder so auf Dinge hinweist, einfach ganze Sachen mit ihm zu machen. Ja, das war die Folge 1. Wir kommen zur Folge 2. Die Folge 2 heißt: Ist die Frau am Brunnen tatsächlich die von Gott Erwählte? Hier haben wir viele, viele Verse. Ich versuche, die so ein bisschen zusammenzufassen. Was passiert also? Der Diener, ich habe jetzt manchmal schon Eliezer gesagt, oder Sklave oder Verwalter. Das ist quasi im Kontext, könnte das quasi immer die eine Person sein. Aber im Text steht halt nur Verwalter. Dieser Diener reist mit 10 Kamelen und wertvollen Geschenken nach Mesopotamien in die Stadt Haran. Und weil ich gerne Geografie mache, musste auch eine Karte folgen. Ihr seht es. Also Haran seht ihr ganz im Norden. Da ist sozusagen nordöstlich von Aram, wo Syrien steht, sozusagen an so einem Ausläufer, der dann zum Euphrat, in den Euphrat mündet. Und das heißt, der Diener muss wirklich ganz schön eine riesige, lange Strecke laufen. Also da, wo dieser rote Pfeil zurückgeht, das ist quasi der rote Pfeil ist die Geschichte von Abraham. Aber wenn ihr sozusagen von Bethel, etwa in der Sichem, dann über Damaskus, dann bis in den Norden nach Haran. Diese ganze lange Strecke reist er. Und nach einer langen Reise, was braucht man da mit vielen Kamelen? Man braucht Wasser. Und genau, da könnt ihr gleich mal das Bild zeigen. Die großen Kamele. Genau, da habt ihr so ein schönes Prachttier. Die können ja durch die Wüste reiten, das ist wirklich immer wieder beeindruckend für mich. Aber was braucht so ein Kamel, nachdem es Stunden und Stunden lang treu immer weiter gelaufen ist? Es hat einfach nur Durst, aber richtig schön Durst. Und deswegen geht er an einen Brunnen und lagert sich erstmal vor der Stadt. Es ist in dem Moment dann auch Abend, also in der Zeit, wo die Frauen typischerweise zum Wasserholen herauskommen. Und da ist Eliezer mit seinen Kamelen. Und was macht Eliezer? Er läuft nicht einfach los, er fragt nicht einfach, wer ist hier die Schönste im Haus oder die Schönste im Dorf, sondern er betet. Und das finde ich auch super wichtig. Was betet er? Und das ist in Vers 12. Herr Gott meines Herrn Abraham, betet er, lass meine Reise erfolgreich sein und sei gut zu meinem Herrn. Ich stehe hier neben diesem Brunnen und gleich kommen die jungen Frauen der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Ich will eine von ihnen bitten, gib mir etwas aus deinem Krug zu trinken. Wenn sie sagt, trink nur, ich werde auch deine Kamele zu trinken geben, dann weiß ich, dass es diejenige ist, die du für Isaak ausgesucht hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gutes willst. Also wie ich finde, völlig verständlich. Eliezer oder der Verwalter will es so gut wie möglich machen. Er hat seinem Herrn geschworen, dass er das gut machen will. Und deswegen vertraut auch Eliezer, betet zu dem Gott seines Herrn und sagt, ich bitte dich, dass du mir jetzt wirklich hilfst an der Stelle, damit ich hier sozusagen die richtige Person finde. Und was richtig cool ist, in Vers 15, direkt danach, noch bevor er sein Gebet beendet hatte, kam Rebekka, die Tochter des Betuel, mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Betuel war ein Sohn von Abrahams Bruder Nahor und dessen Frau Milka. Also, direkt in dem Moment, wo er betet, kommt Rebekka und in den weiteren Versen wird noch vieles beschrieben. Also, Rebekka ist genau passend. Familie stimmt. Sehr schön. Noch nicht verheiratet. Noch mit keinem Mann geschlafen. Und was macht sie auch noch? Sie geht von selber runter zum Brunnen, holt Wasser und kommt wieder herauf. Dann bittet sie der Verwalter, kannst du Wasser bringen? Und dann schöpft sie auch noch selbst die Kamele, also alles Wasser für die Kamele. Damit man mal ein Bild bekommt, wie sah das aus? Ich habe euch auch so ein, könnt ihr das Bild machen mit dem Brunnen? Genau, das ist jetzt ein Brunnen, der tatsächlich auch in der Stadt Haran steht, also am Nordende. Und das Tolle ist, ihr seht hier diesen Mann, der dort so reingeht. Genau an der Stelle ist eine Treppe. Das heißt, man geht dort eine Treppe runter und das ist das nächste Bild. Dort geht man immer weiter unten und dort ist dann sozusagen das Wasser, was man schöpft. Also ein begehbarer Brunnen. Und das ist so ein Bild, wie ich es mir vorstelle. Also Rebekka geht quasi mit so einem 10-Liter-Eimer, geht da runter, schöpft, kommt wieder hoch und tut es in die Tränke für die Kamele. Jetzt kann man natürlich mal überlegen, wie lange dauert das, weil so ein Kamel hat ja Durst, hat man ja schon, ordentlich Durst. Dirk hat schön gerechnet, das habe ich so übernommen. In 15 Minuten kann ein Kamel 200 Liter Wasser trinken. Yay, das heißt Arbeit. 10 Kamele nach einer langen Reise, ihr wisst, die haben Durst. Ein Eimer hat 10 Liter vielleicht, das heißt mindestens 200 Mal diese Treppe hoch, diese Treppe runter, diese Treppe hoch, diese Treppe runter für etwa 2000 Liter Wasser. Was sagt das uns über den Charakter von Rebekka? Das sagt uns, wenn ein wildfremder Mensch kommt und noch nicht mal groß gesagt hat, ich hätte da jemand für dich, sondern einfach nur sagt, ich würde gerne hier Wasser haben und jemand so treu die ganze Zeit dranbleibt, da merkt ihr, Gott hat Rebekka auch schon vorbereitet. Ihr Charakter ist auch schon geformt. Und ich glaube, ihr merkt so immer mehr, dass hier eigentlich die lange Hand, die Hand Gottes schon die ganze Zeit im Spiel ist. Wir hören zwar in der Geschichte kein, wie Gott irgendwo spricht oder wir hören nicht, wie Gott bewusst eingreift, aber eigentlich hat Gott hier die ganze Zeit im Hintergrund seine Hände im Spiel. Der Verwalter steht tatsächlich daneben, schweigend und sagt nichts, schenkt ihr danach aber eine Art von Schmuck und fragt sie danach dem Haus ihres Vaters. Rebecca stimmt auch zu, dass der Platz vorhanden ist und sie ist ja auch aus der richtigen Familie. Und wie reagiert der Verwalter wieder? Vers 26, da kniete der Verwalter nieder und betete Gott an und sagt, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, betete er, du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs zu dem Verwandten meines Herrn geführt. Was heißt das? Was heißt das für uns heute? Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir bundestreu ihm handeln, dann stellt er sich dazu. Gott führt den Eliezer hier ganz souverän an die richtige Stelle. Er hat auch souverän orchestriert, dass Rebekka gerade in dem Moment kommt und das Wasser schöpft. Und er hat auch schon Rebekka vorher geformt, dass sie diesen Charakter hat, diese 2000 Liter Wasser zu schöpfen. Wir können uns mitnehmen, Gott handelt treu. Er handelt treu vielleicht auch im Hintergrund. So, Eliezer hat gebetet und dann hat er Gott vertraut. Und das ist, denke ich, eine Sache, die können wir uns heute mitnehmen. Wenn du vielleicht noch kein Wort hast, wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, ist es der richtige Weg, sei dir einfach bewusst, dass wenn du ihm folgst, wenn du es ihm hinlegst, dann kann er deine Umstände so lenken, dass seine Treue, seine Güte sichtbar wird. Was wir aber auch sehen können, ist, dass der Verwalter Rebekka gefragt hat, das Wasser zu schöpfen. Das heißt, er hat auch gesunden Menschenverstand benutzt. Er hat auch gesagt, es ist mir wichtig, dass Isaak eine Frau bekommt, die einen super Charakter hat, die sozusagen eine dienende Haltung hat. Und das hat er damit auch gleich sichergestellt. So, ich denke, das ist auch ein Aspekt. Also Eliezer vertraut auf Gottes Führung und nutzt auch seinen Verstand. Genau. Wir kommen zu Folge 3. Wie reagiert die Familie? Die Spannung steigt langsam. Wird das gut gehen? Also, sie laufen schnell nach Hause. Der Diener wird zum Übernachten eingeladen. Und dann soll gleich gegessen werden. Aber Eliezer sagt erstmal, nein, ich werde jetzt nicht losessen, bevor ich nicht geklärt habe. Also, es ist ihm auch wichtig. Und er sagt dann, okay, Laban. Und dann sagt Eliezer, was alles passiert ist. Ja, da gab es die Situation und da war die Frau am Brunnen und dann hat sie auch noch genau das gemacht, wie ich mir das gewünscht habe und so weiter. Und dann fragt Eliezer, ist das jetzt passend? Also, können wir die Rebekka sozusagen haben? Und die Familie sagt, und das ist Vers 50, da antworteten Laban und Betuel, also der Bruder und der Papa, der Herr hat dich hierher geführt, was sollen wir also sagen? Hier ist Rebekka, nimm sie mit dir. Ja, sie soll den Herrn, Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es geführt hat. Als der Verwalter Abrahams es hörte, warf er sich zu Boden und betete den Herrn an. Auch hier sehen wir, Gott handelt. Er stellt sich dazu. Er stellt sich zu dem Diener. Was wir auch rauslesen können, Eliezer setzt Prioritäten. Das ist Punkt 3. Es ist ihm nicht unwichtig, dass es wirklich passiert. Also er sagt zum Beispiel, ich werde nicht anfangen mit euch zu essen, bevor wir nicht diese Frage geklärt haben. Und auch am Ende versuchen sie nämlich seine Abreise herauszuzögern. Und da sagt er, nicht morgen, nicht erst in 10 Tagen soll Rebekka abreisen, sondern heute, also wirklich am nächsten Tag, reist er direkt mit ihr ab. Und auch da stimmt dann die Familie auch zu. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, den wir uns mitnehmen können. Wo brauchen wir vielleicht auch in unserem Leben Prioritäten? Wo sind wir vielleicht halbherzig unterwegs oder müssen einfach klar sehen, okay, wenn ich diese Verheißung habe, wenn ich dieses prophetische Wort auch habe, was heißt das für meine Prioritäten? Was sollte ich verändern? Und wo gibt es vielleicht auch Ablenkungen, die mich hinauszögern wollen, die ich auch abstellen muss? Das war eine kurze Folge und jetzt kommen wir zum Finale. Wie werden sie sich nun gegenseitig gefallen? Und da sind wir bei Vers 61. Rebekka und ihre Dienerinnen bestiegen die Kamele und machten sich gemeinsam mit Abrahams Verwalter auf den Weg. Isaak wohnte im Süden des Landes. Die Spannung steigt. Eines Abends machte er einen Spaziergang durch die Felder und hing dabei seinen Gedanken nach. Was so Junggesellen so tun. Als er vom Brunnenbär Lahai-Roi zurückkam, sah er auf einmal Kamele näher kommen. Auch Rebekka hatte Isaak entdeckt und stieg schnell von ihrem Kamel. Wer ist dieser Mann, der uns dort über die Felder entgegenkommt? Fragte sie den Verwalter. Er antwortete, es ist mein Herr. Da verhüllte Rebekka ihr Gesicht mit einem Schleier. Der Verwalter erzählte Isaak, wie die Reise verlaufen war. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah und sie wurde seine Frau. Er liebte sie sehr und wurde so nach dem Tod seiner Mutter getröstet. Also bis zum Ende, von Anfang vom Gebet von Abraham, von der Entscheidung nicht zu warten, von der Entscheidung keinen Kompromiss einzugehen, über Eliezer, der sagt, ich will ganze Sachen machen, ich werde auch nicht jetzt anhalten, jetzt ist die Zeit, das zu tun. Bis zum Ende sehen wir die Treue Gottes, die sich dazustellt, zu Leuten, die handeln nach dem Wort Gottes, also nach den Prinzipien. Und das finde ich super, super krass. Und ein schönes kleines Detail fürs Herz ist quasi auch der allerletzte Satz. Und da komme ich auch zum Ende. Da sagt die Bibel, Isaak wurde so nach dem Tod seiner Mutter getröstet. Ihr wisst vielleicht am Anfang noch, die Sarah war gerade gestorben. Vielleicht war der Isaak auch sehr traurig durch die Felder gezogen. Wissen wir jetzt nicht genau. Aber wir sehen auch da, wie Gott auch Isaak sozusagen beschenkt und ihm sozusagen die Hilfe gibt, die er in seiner Situation braucht. Ich fasse zusammen. Durch die ganze Geschichte sehen wir, wer in der Bundestreue zu Gott handelt, der kann mit Gottes Bundestreue rechnen. Gott handelt souverän. Er ist treu und er steht zu seinen Verheißungen. Und wichtig wäre mir noch zu sagen, dass er treu ist, liegt nicht irgendwie daran, dass wir besonders toll sind. Es liegt nicht am Ende besonders in Abrahams oder in Eliezers Verantwortung, sondern dass er zu uns treu ist, liegt in seinem Charakter. Wir können es an Jesus im größten Maße sehen. Er hat sich für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Er hat sich für uns hingegeben, als wir noch Feinde Gottes waren, sagt die Bibel. Was für einen größeren Bundesbeweis, was für einen größeren Treuebeweis gibt es von Gott? Zum Abschluss, was können wir praktisch mitnehmen? Praktische Schritte. Nummer 1, warte aktiv. Also wenn du etwas in deinem Leben hast, wo du merkst, ja, mich drängt etwas, ich sollte in eine Richtung gehen, dann geh Schritte. Überlege, wie kann es umgesetzt werden? Oder auch, was ist gut, damit Gottes Herrlichkeit in Zukunft groß wird? Das Zweite, vermeide Kompromisse. Also da, wo vielleicht Druck ist oder wo schwierige Umstände sind, ja, bitte einfach Gott, dir seine Kraft zu geben, dass er in dir die Treue hervorbringt, die er für dich schon immer hatte und hat. Genau. Und der dritte Punkt, klare Prioritäten. Wo brauchst du vielleicht in deinem Leben klare Prioritäten? So wie Eliezer, kurz vor Ende, er hatte schon sozusagen, die Rebekka war ja schon in seinem Feld, wo er zugreifen konnte sozusagen. Aber er hat trotzdem noch gesagt, nein, ich werde jetzt nicht noch 10 Tage warten. Also er hat klar Prioritäten gesetzt, um diese Verheißung auch umzusetzen. Und da kannst du dir eben auch diese Fragen stellen. Genau. Ich bete einfach zum Abschluss noch. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du wirklich der Inbegriff der großen Treue bist, Herr. Danke, dass wir das an Abrahams Leben sehen können, dass du treu dich zu denen stellst, die treu sind zu dir. Und Herr, du siehst uns, du weißt, wie wir Menschen sind, du weißt, wie wir ja oft Dinge gut tun wollen, aber das dann gar nicht unbedingt immer so klappt. Danke, Herr, dass du mit deiner Gnade heute Morgen da bist. Danke, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns zurück einlädst, dir treu zu sein. Danke, Herr, dass du auch sagst, dass du wirklich Geheimnisse mit denen teilen willst, die dich fürchten. Und danke, dass du das in uns auch vollbringst, so wie Abraham, so wie Eliezer, entschieden zu sein für dich. Und danke, dass es am Ende deine Treue ist. Dass es deine Treue ist, die überragend ist, die auch Abraham und Eliezer ans Ziel gebracht hat. Danke, dass du uns auch ans Ziel bringst, Herr, jeden Einzelnen von uns in der Phase, wo wir gerade sind, Herr, auch als Gemeinde, mit dem, was wir sozusagen die nächsten Wochen vor uns haben. Danke, Herr, dass du treu bist und dass du der bist, auf den wir uns stellen können. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.